Nee, kommen Sie mal einfach nur ganz schlicht rein. Und dann denkst du, okay, das ist der Job. Das heißt, es ist gar nicht so, wie viele denken, du bist jetzt der Extrovertierte, wie ein Theaterschauspieler vielleicht. Da kommt ein Handwerker, der sagt ja auch nicht jetzt, ich drehe jetzt voll auf bei der Kundin. Heute schmeiße ich mich mal hier voll ins Gewand und dann singe ich noch dabei, wenn ich den Tisch den montiere und mache noch einen kleinen Step-Tanz dabei. Und das ist, glaube ich, einfach dann so, ich sage, nee, Sie sollten doch eigentlich nur den Tisch hier kurz zusammenbauen und so, so. Ach so, ja, ich dachte, ich mache noch ein kleines Ballprogramm.
Kiezmenschen, der Podcast zur Serie am Wochenende. In ihrer dicken Mopo.
Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Schauspieler, Tischler und Kiezianer Lars Nagel. Moin, Lars.
Ja, moin. Und ich würde mal sagen, herzlich willkommen bei mir in der Wohlwillstraße oder wie wir hier sagen, Wohlwill bekomm's.
Aha, herrlich. Ja, in einer traumhaften Wohnung, muss man ja sagen. Sehr hell.
Ja, die ist beliebt. Die wollen sie auch alle haben hier. Das ist nämlich die Sonnenseite der St. Pauli-Wohlwillstraße hier.
Ja, die ist schon cool, aber man braucht ziemlich lang, bis man oben ist.
Ja, und dadurch ist man auch, hat man auch viel seine Ruhe hier oben. Hier kommt keiner mal so schnell reingeschneit oder klingelt mal schnell und kommt mal schnell hoch irgendwie. Hier hat man echt seine Ruhe. Das ist wie auf dem Dorf hier. Noch ruhiger. Hört ihr was?
Nee, hier ist totale Totenstille.
Stille. Ja. Das ist die Ruhe vom Sturm.
Ach so, kommt gleich.
Nee, am Wochenende, weißt du, ab
ja, dann hörst du hier was?
Auf jeden Fall, dann geht's los. Also abhängig vom Mond und so, aber du hast hier richtig Stimmung. Das halt hier hoch und ist die Ameisenstraße hier, die Wohlwillstraße zwischen Kiez und Schanze. Das heißt, sie müssen ja alle durch, wenn sie von der Schanze kommen. Und dann hörst du hier jedes Gespräch da unten und du hörst die Stimmung, das Aufgeheizte. Und dann hast du hier das so Rock'n'Roll, das ist so Leben am Limit. Oder viele sagen auch immer, ja, du wohnst ja mitten im Leben. So sieht's aus hier.
Und das findest du gut?
I love it.
Ja?
Ja, Stadtmensch.
Du lebst hier ja schon ganz schön lang, ne?
20 Jahre. Genau, 20 jetzt Jahre. Sind 20 Jahre, sozusagen Jubiläum. Ja. In dieser wunderbaren Straße.
Und wie war das damals vor 20 Jahren? Irgendwie aus dem Kinderzimmer hierher gezogen? Oder?
Ja, das fing schon ganz früh bei mir an. So in jungen Jahren, das kreiste mir immer durch den Kopf. So, was willst du eigentlich wirklich machen im Leben? Erste Klasse Jumbo Jet. Und da gab es nur eine Möglichkeit für mich. St. Pauli.
Der Lude.
Ganz genau.
Der schöne Klaus war der erste Klasse.
Ich bin ja,
ich habe die Serie auch gesehen.
Genau, und so war das dann damals, weil ich bin ja in Ahrensburg aufgewachsen und Ahrensburg war, das war irgendwie ein Riesenspaß früher da. Da gab es eine riesen Kneipenszene und das Leben fand wie hier auf St. Pauli immer draußen statt. Das heißt, es gab da so Bartage, das änderte mal, war es Montag, mal Mittwoch oder Donnerstag. Und da waren immer Trauben von Menschen von den Bars und dann zog man immer von einer zur nächsten. Und dann kannten sich so schulübergreifend über mehrere Jahrgänge die ganzen Leute da in dem Ort. Und irgendwann hörte der Spaß auf, weil wir alle nach Hamburg gezogen sind. Und dann hatte ich damals eine Freundin, die wollte unbedingt Schauspielerin werden. Und dann, waren wir vielleicht so ein Jahr zusammen und die ist dann nach Hamburg gezogen und dadurch, dass schon so viele vor ihr und mit mir auch Freunde schon nach Hamburg gezogen sind, dann dachte ich so, oh nee, bevor ich hier versauere in Arnsburg, alle sind jetzt in der großen Stadt, da blieb mir nur eine Möglichkeit, St. Pauli.
Da musstest du hinterher.
Auf jeden Fall und ich wollte auch nicht irgendwo in Rahlstedt landen oder in Sasel oder in Barmbek so, sondern wie natürlich alle in diesen beliebten Stadtvierteln hier wie Altona, Ottensen oder drüben Eimsbüttel-Osterstraße, die ganzen schönen Ecken hier. Und genau, und weil das ja auch irgendwie so ein besonderer Ort hier ist, es ist ja für mich ist St. Pauli quasi die Neverland Ranch, nur viel geiler, viel komprimierter. Und du hast ja auf diesen engen, das sind ja so 2,6 Quadratkilometer hier, hast du ja alles. Da hat selbst wahrscheinlich Michael Jackson von geträumt, in der komprimierten Form. Wir haben hier den Dom, wir haben den Hafen, wir haben Schwimmbäder hier, wir haben Konzerte hier, wir haben das Fußballstadion hier und wir haben hier eine riesen Feierszene, wir haben hier wahnsinnig viel Gastronomie und ich habe den Strand vor der Tür. Also die Leute sagen immer auch, wenn du einen Hund hast, so, ja, ist das nicht besser mit dem aufs Dorf oder eine Vorstadt? Wieso, ich gehe morgen zum Elbstrand, ich gehe planen und Blumen. Also ich habe hier wahnsinnig viele Möglichkeiten auf diesem kleinen Fleckchen Erde und deswegen ist das so wie, wir leben wie die Made im Speck.
Hast du die Wohnung denn hier, also du bist ja auch wirklich von Anfang an in dieser Wohnung gewesen und hast du die ganz einfach so bekommen damals?
Ich habe mit meinem damaligen Kumpel, Freund Leo, ist Türke und die Eltern hatten in Ahrensburg mal so ein schönes, eine Gastronomie, ein Restaurant in einem Rauchhaus und dann hatte er auch die gleiche Idee, komm, wir müssen jetzt, weil alle in Ahrensburg ja verschwinden und es verlagert sich jetzt der Spaß, wir müssen jetzt hier nach St. Pauli und dann haben wir uns Gedanken gemacht, wo wollten wir wohnen und dann hatten wir uns so 2-3 Straßen tatsächlich konzentriert rausgesucht, wo wir unbedingt gerne wohnen würden. Und dann fiel natürlich der Fokus auf die Wurzelstraße und dann gab es hier eine Wohnungsbesichtigung. Und dann dann sind wir da mal hin, haben natürlich daran teilgenommen und dann waren wir etwas später da und auf jeden Fall waren schon, glaube ich, bestimmt, das war damals vor 20 Jahren schon so, waren hier 50 Leute bestimmt vor Ort. Und wir sind dann praktisch, weil der Makler war schon hier oben im 4. Stock und wir sind dann halt so die Treppe hoch und dann kamen uns schon die ersten Mitbewerber entgegen und kamen schon mit so Sprüchen wie, ja, braucht gar nicht erst hochgehen, wir haben eh schon die Wohnung sicher und lohnt sich gar nicht und bla bla, lieber unten und so. Und naja, und wir sind aber trotzdem dann einfach mal neugierig gewesen, sind nach oben gegangen und haben hier in die Wohnung reingeguckt und es war alles rausgerissen. Man konnte überhaupt nichts sehen. Die Decke war rausgerissen und der Fußboden und man konnte gar nichts sehen. Und der Makler irgendwie, den haben wir gar nicht so richtig wahrgenommen, der uns auch nicht, der war total unruhig, aufgeregt und so ein schräger Vogel, hatte so einen Burberry-Mantel an, so einen beigen. Und so eine Lederaktentasche und war irgendwie unruhig und sprach halt auch unruhig. Er war dann immer so, ja, wie ihr seht, könnt ihr ja nicht so viel sehen, aber wir gehen gleich alle irgendwie mal nach unten so. Also wir machen das gleich nochmal unten. Und dann so, wir klären das gleich. Und wir gehen also runter und er so, ja, als wir dann unten mit den ganzen versammelten Leuten waren, war für uns gleich so, für uns war so der Punkt, ich glaube, wir kriegen die Wohnung sowieso nicht, weil uns gleich im Kopf kreiste, naja, geht wahrscheinlich an den, der am meisten Geld zu bieten hat oder so. Naja, also haben wir uns abseits so ein bisschen von der Gruppe hingestellt und der Makler dann noch zu einem so, ich habe meine ganzen Zettel vergessen, wo ihr eure Daten raufschreiben könnt, so. Sprich, so E-Mails und so.
Ja.
Naja, und dann haben die Leute das so handschriftlich gemacht und so und dann, wir wollten eigentlich schon gehen und haben da uns gar nicht so richtig dran beteiligt. Und dann sprach er kurz zu der Gruppe und dann hat er sich verabschiedet bei denen, sich bedankt und drehte sich dann zu meinem Kumpel Leo und mir und sagte so, hey, und ihr beide, ihr müsst noch mal bitte unbedingt bleiben, ich muss noch mal kurz mit euch reden. Und wir waren so, was will der denn jetzt so, ne? Und mal gucken, was kommt. Und dann kam er zu uns und er meinte dann so, ihr beide so, ihr seid da auch so, ihr seid doch richtige Kiezjungs und so, ne? Und wir so, ja, wie? Und
naja, was willst du damit sagen? Eigentlich Ahrensburg, aber
ja, nee. Aber okay, und was ist denn los? Und so, ist jetzt ein bisschen schräg und so, aber sag mal, könnt ihr mir helfen? Ich brauche unbedingt was zu rauchen, weil ich bin voll auf Kokain und ich habe die ganze Zeit nicht gepennt und ich muss unbedingt was zu rauchen haben. Könnt ihr mir vielleicht was zu rauchen besorgen?
Wir dachten so, der spinnt doch, oder? Nee, was ist denn mit dem los und so, ne?
Und dann haben wir kurz überlegt und dann, was brauchst du denn so, ne? Nur, dass ich was zu rauchen habe. So eine Tüte oder was, so eine Zehnertüte. Ja, da können wir dir sicher helfen. Und dann, und wie machen wir das? Wir treffen uns in der Stunde an der S-Bahn-Station Sternschanze und dann, dann machen wir das da. Hey, wenn ihr das hinkriegt, sagt der Makler, dann kann ich da sicher was für euch tun, damit ihr die Wohnung bekommt. Ah, okay. Ja, kriegen wir hin. Bis später. Dann sind wir los. Und dann Leo und ich, und dann haben wir schon mal gesagt, hören wir, das machen wir jetzt und so. Naja, dann sind wir so durch die Straßen hier gegangen, waren, glaube ich, irgendwann Feldstraße, und dann kam uns irgendwie einer auf dem Fahren entgegen, den wir kannten. Und den sprachen wir kurz an, und dann dachten wir, sag mal, du rauchst doch, dann hast du irgendwie zufällig eine Zehnertüte oder irgendwie eine Tüte dabei. Und er so, wie? Ja, wir brauchen immer kurz irgendwie, wir haben ein Projekt.
Wir haben da eine Wohnung.
Wir haben eine Wohnung. Völlig normal hier in Hamburg. Und dann, naja, der hatte tatsächlich eine Tüte, wir haben die genommen, und dann sind wir direkt zur S-Bahn-Station Sternschanze und waren viel früher da als eigentlich geplant, weil das ging so schnell mit der Tüte. Es hat tatsächlich nur eine Viertelstunde gedauert, und dann hatten wir schon diese Tüte. Und dann dann haben wir natürlich gewartet, bis dann der Makler kam. Der Makler kam viel, viel früher. Und dann haben wir
ja, der war auch schon ganz aufgeregt.
Ja, war auch total. Und dann war, der passte natürlich gar nicht dahin. Die Sternschanze vor 20 Jahren sah noch viel wilder aus. Und dann der Typ mit seinem beigen Burberry-Lodenmantel fiel da wirklich so auf. Und dann hat er die ganzen halben Stunden aufgeregt und sich immer so gekratzt und war total nervös. Und wir haben den halt warten lassen, weil, naja, wenn wir gesagt haben, eine Stunde ist halt eine Stunde, und so, ja, früher. Und dann sind wir halt rüber, als irgendwann, als es dann so zu der Uhrzeit kam und so, und dann der hat uns nicht gesehen, und dann, weil wir fanden es einfach schräg und dachten so, ey, machen wir das nicht, und dann haben wir das aber gemacht, und dann hat er sich mega gefreut, und dann haben wir uns auch relativ schnell wieder getrennt, und dann sagt er noch so, hey, ihr müsst mir die richtigen Unterlagen vorbeibringen, und dann ist das eure Wohnung.
Ja, und so ist es deine Wohnung. Ja, genau. Du, was genau. Es alles auf St. Pauli gibt, ne?
So was sieht es aus St. Pauli.
Ja, das ist schon, speziell.
Die Wohnung hat Seele sozusagen. Jetzt durch den.
Die hat auf jeden Fall eine Vorgeschichte, genau. Sagen wir es so.
Genau, durch eine Pflanze habe ich diese Wohnung bekommen.
Ja, nicht ganz legal, ne?
Ja, nicht ganz legal, genau.
Ja.
Aber es wurde ja nichts gekauft. Es wurde ja nur weitergereicht, sozusagen.
Ach so, ja, das war ein Geschenk.
Ja, genau, das war nur so, ja, so. Von Herz zu Herz.
Ach so, ja, schon klar. Kommen wir mal zu deinen Jobs. Schauspieler und Tischler, das ist ja eine sehr ungewöhnliche Kombination. Erst war der Tischler, dann der Schauspieler. Wie kam es denn dazu, dass du vom Tischler zum Schauspieler wurdest?
Ja, Tischlerei, da bin ich ja quasi mit groß geworden. Ich bin da aufgewachsen bei uns in der Tischlerei mit meinen Großeltern, die an der Tischlerei direkt wohnen oder wohnten. Und das ist ja eine Tischlerei, so viel in... Ich bin praktisch die vierte Generation. Mein Vater, der führt das immer noch in dritter Generation. Und ist ja ein richtiger Handwerksberuf, ne, wie man das so kennt. Und Schauspiel ist ja auch ein Handwerksberuf. Das ist ja extrem ähnlich so. Also man geht ja ähnlich vor, so wie man...
Erklär das mal.
Ja, also man hat ja zum Beispiel... Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tischlerauftrag habe, dann kommt es zu einer Kontaktaufnahme und ein Kunde erzählt mir so seine Vorstellung, was er gerne haben würde. Und dann hat man schon im Geiste so eine Idee, eine Vorstellung, was man machen könnte, was man für Materialien vielleicht verwendet, zeigt mir das, und dann macht man ein Aufmaß, man skizziert eine Idee, und dann fängt man nachher in kleinen Schritten an, dieses Möbelstück oder was auch immer dort gefordert ist oder gewünscht ist, zu bauen. Und so ist ja beim Film auch. Also du hast ja irgendwann eine Kontaktaufnahme, und dann gibt's ein Drehbuch, und dann liest man das und guckt, was ist das für eine Figur, wie passt die da rein. Also man skizziert ja irgendwie eine Person, eine Figur, und haucht der Leben ein. Und das ist ja auch ein Handwerksberuf. Und dann hat man ja verschiedene Dinge, die man dafür braucht. Den Text zum Beispiel, dann nachher die Klamotte, dann auch die Geschichte dahinter, wo kommt er her. Und das sind ja ähnliche Handwerksschritte, die man dort zusammensetzt, wie ein Möbelstück, um nachher so eine Figur zu haben.
Aber Film hört sich ja für alle immer so spannend an. Ist das so spannend tatsächlich, oder wie läuft das ab, wenn man da hinkommt?
Ach so, ja, Film ist ja, ich finde ja, das passt gut, weil für mich ist Film, wenn ich zum Set komme, oft so, das beschreibe ich das gern, wie wenn ein Handwerker von der Hausverwaltung in eine Wohnung bestellt wird. Also irgendein Mieter hat jetzt zum Beispiel sag ich mal, wie ein Klempner oder so, und da ist irgendwas im Bad defekt. Und dann rufen die den Klempner an oder die Hausverwaltung schickt einen, der Klempner klingelt an der Tür, und das ist jetzt ähnlich wie manchmal am Set, wenn man so Tagesrollen hat. Das würde ich jetzt nochmal, ist nochmal ein Unterschied, als wenn du jetzt zum Beispiel den ganzen Film jetzt begleitest. Und das ist dann folgendermaßen so, du bist ja wie beim Handwerk, du klingelst irgendwo im vierten Stock bei Frau Schulz, und dann öffnet die Tür und sagt, ah, der Klempner, ja, kommen Sie mal bitte mit. Und dann, Sie können hier und hier, da können Sie Ihre Sachen ablegen, und hier ist der Raum, um den es sich dreht. Hier müsste die Arbeit dann von Ihnen erledigt werden. Und dann sagt sie noch, ja, und dann können Sie gerne loslegen. Und wenn Sie noch irgendwas brauchen, Kaffee oder so, sagen Sie Bescheid, und dann melden Sie sich gern später wieder. Und der ähnliche Ablauf ist beim Film. Das heißt, ich komme an, ans Set, und dann heißt es gleich so, ah, der Schauspieler ist da von der Set-Aufnahmeleitung. Dann, ja, kommen Sie mal bitte mit. Hier ist irgendwie Kostüm und Maske, und hier ist Ihr Umkleideraum. Da können Sie Ihre Sachen ablegen. So, dann hat man kurz Kostüm und Maske erledigt und ist die ganze Zeit in seinem Aufenthaltsraum. Und dann irgendwann kommt Set-Aufnahmeleiter wieder und sagt so, wir gehen jetzt rüber zum Set, es ist jetzt soweit, hier ist der Ort, wo Sie arbeiten können, wo Sie drehen können. Und dann stellt man sich kurz vor mit dem Regisseur, der sagt dann vielleicht so, ja, moin, schön, dass das mal klappt. Das ist ja auch so eine gängige Floskel, auch wenn man sich noch nie im Leben getroffen hat oder irgendwas miteinander zu tun hatte.
Schön, dass das mal klappt.
Ja, schön, dass das mal klappt, so mit uns beiden. So wie, Mann, ich wollte schon immer mal mit Ihnen zusammenarbeiten.
Fühlst du dich da verarscht?
Am Anfang, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, dass die meinen das ernst. Also das ist so. Und dann dachte ich, war so. Zum Beispiel jetzt meinen allerersten Dreh hatte, den ich hier hatte, was ich bei das erste war eigentlich so Wismar, aber das war, glaube ich, mir fiel das auf beim Morden im Norden. Und da hatte ich ja noch gar nichts gemacht. Und dann dachte ich, was für ein Quatsch, das labert er. So, noch nie gesehen, noch nie was gemacht und so, und der hörte sich so an wie,
schön, Mann, dass das mal geklappt hat, ja, ich habe vorher nur als Tischler gearbeitet.
Ganz genau, stimmt, endlich, wahrscheinlich hat er mal irgendwo gehört von meinen wahnsinnig schicken Fußleisten, die ich mal montiert habe oder so, whatever. Ja, auf jeden Fall, das sind so Floskeln, das macht man dann manchmal vielleicht so als Regisseur, um eine gute Atmosphäre erstmal zu erzeugen oder um einen guten, ja, um den Schauspieler gutes Gefühl zu geben.
Vielleicht gibt's da so ein Handbuch.
Wahrscheinlich.
Vielleicht so. kriegen die das alle irgendwie auf den Tisch geknallt und müssen
das. Das musst du sagen.
Genau. Ja, das steht wahrscheinlich als erster Tipp im Handbuch für Regisseure.
Genau.
Wie geht schön, man dass um? Das mal, ach Mensch, Lars. Schön, dass das hier mit uns mal klappt.
Genau, manche sagen dann auch mal so, Mann, wo haben wir schon mal gedreht? Komm, gib mal Stichwort. Ja, und dann, ja. Ach, da war so viel, sag ich immer. Ich kann mich gar nicht genau erinnern. Wir haben schon so viel gemacht.
Genau. Wir kennen uns doch schon seit Jahren. Genau,
seit Jahren. Wir haben schon alles zusammen gemacht. Ja, es ist tatsächlich die Zuschauer oder Leute, die sich für oder sich oft fragen so oder gerne auch beim Film was machen würden, die stellen sich das, glaube ich, immer viel spannender, interessanter und so. Aber es ist eigentlich tatsächlich so, ja, es ist tatsächlich total konzentriert aufs Arbeiten. Also ich habe dann irgendwann, ich glaube, wenn man auch aus der Schauspielschule kommt und ist neu in dem Business, dann gerade so Schauspielschüler, wenn die aus der Schule kommen, die sind immer so aufgeladen, weil die in den Schulen, also gerade die privaten Schulen, die Leute aufheizen. Das heißt, es gibt so Themen wie, ihr seid was Besonderes, ihr seid anders als alle anderen Menschen und ihr seid Künstler und ihr seid jetzt Schauspieler. Aber die haben noch nie was gedreht. Also sie sind eigentlich nur Schüler, die ein Diplom erlangt haben, aber sie haben weder noch irgendeinen TV-Auftritt. Vielleicht der eine oder andere kann das mal passieren, aber eigentlich nicht. Sie haben meistens nicht kein Demoband, keine Agentur und kommen aber raus und sagen, ich bin jetzt Schauspieler. Und dann fragst du, wo hast du denn schon gedreht? Ja, nee, habe ich ja noch nicht.
An der Schule.
An der Schule, okay. Und dann treten die aber auf, und wenn die dann zum Set kommen, dann sind die so aufgeregt oft, und dann wollen die, dann denken die so, der erste Moment ist so, ich bin jetzt beim Film, ich bin der Schauspieler, hallo, und also gestikulieren und wollen ganz viel mit ganz vielen Leuten zu tun haben, aber niemand interessiert sich für dich, weil diese ganzen Units, die da arbeiten, die sind so auch so, die Roadies sind alles so oft so für sich, weißt du, dann sind die Beleuchter da, dann sind die die Tonleute da, dann sind die Runners da und die sind gar nicht so fokussiert auf den Schauspieler. Und die Schauspieler untereinander sind oft auch sehr anonym und fremden oft miteinander so und sind auch sehr konzentriert, damit jeder so in sein Ding reinbleibt. Und wenn du dich da nämlich verlierst in diesem vielen Quatschen, dann verlierst du nämlich auch nachher oft, finde ich, die Energie fürs Drehen. Weißt du, du quatschst dann da und du bist einfach abgelenkt, weil dann fängst du an, mit dem Kostüm zu quatschen, dann hast du da den Mann, was weiß ich, beim Catering, quatschst mit dem ganz viel und quatschst ganz viel und denkst so, oh, du müsstest ja mit allen reden und so. Und das ist, glaube ich, so, was ich schon ganz früh am Set gelernt habe, so, dass ich total fokussiert bin. Ich gehe da rein und dann weiß ich, okay, Maske, Kostüm. Und dann gehe ich ja nicht meistens direkt schon in meinen Aufenthaltsraum und dann gehe ich nochmal einen Text durch und dann bin ich für mich, weil das lenkt mich nicht ab. Da komme ich nicht raus.
Mhm. Weißt du? Also du dann, bist, wenn du ans Set kommst, bist du wirklich schon in der Rolle voll drin.
Ja, noch nicht so voll, aber dann fange ich schon an und gehe das nochmal durch und dann gebe ich mir schon so einen grünen Faden. Aber wenn ich zu privat werde, dann wisst man, irgendwann erlebt man vielleicht was Lustiges oder man kommt auf lustige Gespräche oder man trifft Leute, die man schon lange kennt. Und man fängt an und redet über private Sachen, was weiß ich. Man hat da und da sich das letzte Mal getroffen beim Feiern und man kommt da auf Ideen. Dann bist du irgendwann genau bei diesen ganzen Themen. Und dann umzuschwingen auf so, ist glaube ich wie bei jeder anderen Arbeit.
Ja, also ja,
wenn
klar.
Du jetzt zum Beispiel...
Aber wie ist es überhaupt dazu gekommen? Das müssen wir noch mal ganz kurz klären, weil das haben wir
wie
gar nicht beantwortet. Wie du überhaupt Schauspieler geworden bist.
Okay,
ich meine,
von
der Tischlerwerkstatt ans Set ist ja jetzt irgendwie nicht so.
Genau, es hat tatsächlich damit zu tun, die Tischler-Sache, das ist ja nun mal, das habe ich mir jetzt nicht so wirklich frei ausgesucht. Ich bin da halt einfach drin mit aufgewachsen, bin dann in dieser Werkstatt irgendwie groß geworden und dadurch war das kein Thema so und weil jeder in meiner Umgebung, ob Kindergarten, Schule, Nachbarn und da war das von vornherein, hatte ich so einen Stempel, du wirst ja eh Tischler und du wirst ja eh diese Tischlerei übernehmen, würde ich mal sagen, so ab Kindergarten schon. Und naja, das war auch manchmal anstrengend, dort Zeit zu verbringen und war auch immer rau. Ne, das ging auch immer so, in der Firma war immer erst, mein Dad war auch oft so vom Ding her so, erst kommt meine Firma, meine Mitarbeiter und dann kommt immer so der Rest, also sein Fokus ist schon sehr auf diese Firma da konzentriert und das war jetzt auch nicht so für mich so ein Arbeiten so wie, das ist der Sohn vom Chef, der wird hier bevorzugt behandelt oder den wollen wir jetzt an diese Sache ganz nah ranbringen oder den wollen wir jetzt viel mitgeben, so war das irgendwie genau entgegengesetzt. Also es war eher so, hau mal ab hier, nee, zeige ich dir nicht, musst du dir, sollte doch dein Vater dir das beibringen. Mein Vater mal, nö, dir zeig dir das auch nicht, lass das, musst mal zu den Jungs gehen. So. Und dann war das so, ja, das ist nicht so harmonisch und schön und also eine herzliche Atmosphäre schon war. Naja, und dann war es halt irgendwann so, dass ich dann auch in Arnsburg dann eine Freundin hatte mal. Und das war ungefähr ein Jahr, glaube ich, waren wir so zusammen. Und das Mädel wollte unbedingt Schauspielerin werden. Und die war
hast du ja gerade erzählt.
6, 7 Jahre jünger als ich und hat an diesen ganzen deutschen und österreichischen staatlichen Hochschulen vorgesprochen und hatte Schauspielunterricht genommen und war wirklich begnadet, das zu machen. Und da habe ich so ein bisschen mitbekommen überhaupt von dieser Branche und mit was für einer Leidenschaft und Begeisterung sie auf ihr Ziel hingearbeitet hat, um das unbedingt machen zu wollen oder zu können. So, ne? Und ist aber oft knapp gescheitert und hat immer gesagt, sie will das unbedingt machen. Und dann habe ich sie auch, sie hat nachher auch im deutschen Schauspielhaus, im jungen Schauspielhaus gespielt, im Malersaal. Und dann habe ich da, wenn sie Auftritte hatte oder so, mir auch die eine oder andere Theaterveranstaltung angeguckt und so. Und so hatte ich praktisch so, weil ich das von zu Hause gar nicht kannte, so Kontakt mit Theater, Kontakt mit dieser Kunst. Und in Arnsburg gab es dann auch Theater, was ich dann gesehen habe. Und dann hat die tatsächlich eines Tages, war sie wohl bei mir zu Hause, ich weiß noch nicht mehr so, warum es so war, auf jeden Fall weiß ich so, sie war irgendwann weg Und dann bin ich so irgendwann durch die Wohnung gegangen und dort lag ein Flyer von einer privaten Schauspielschule hier in Hamburg, der O33 in der Oeckersallee. Das ist hier ganz um die Ecke. Und da lag so ein Flyer. Der Flyer war aber nicht für mich, den hatte sie wohl mitgebracht für sich, weil das in den staatlichen Schulen wohl nicht geklappt hat, hat da mit mir aber gar nicht drüber gesprochen, hatte den Flyer wahrscheinlich einfach für sich genommen, um das als Alternative vielleicht in Betracht zu ziehen und hat den aber liegen gelassen und ist dann gegangen und hat auch gar nichts gesagt. Und ich habe diesen Flyer entdeckt und dann lag der da so mitten auf dem Tisch. Und ich hatte auch nie mit ihr darüber gesprochen, dass ich das machen würde oder dass mich das so interessiert. Oder für Hochschulen kam ich auch gar nicht in Frage, weil ich war damals schon 28 oder 29. Und staatliche Hochschulen nehmen nur bis 25 an. Das war sowieso außen vor und war auch unrealistisch. Aber der Flyer, der war für mich so ein Wink für einen Zaunpfahl. Also so, ich sah den da und dachte so, was ist das und so. Und dann habe ich mir das durchgelesen und dann stand da drauf, das gab eine Aufnahmeprüfung. Und dann habe ich gedacht, ey, der Flyer liegt hier nicht umsonst. Das soll mir irgendwie, das Schicksal hat mir diesen Flyer hingelegt, warum auch immer. Das habe ich so für mich interpretiert. Und dann habe ich gedacht, okay, ja, vielleicht ist das eine Chance, aus der Tischlerei da so ein bisschen rauszukommen, aus eine Alternative zu machen oder auch mal herauszufinden, was könnte ich eigentlich noch machen, was steckt noch in mir drin? Also so, ne?
Und wurdest etwas, du da gleich aufgenommen?
Tatsächlich, ich habe tatsächlich diese Aufnahmeprüfung dann, also mich da angemeldet, die haben mich auch gleich für die Prüfung angenommen. Dann ging diese Aufnahmeprüfung, glaube ich, 2 Wochen. Genau. Und dann haben die mich gleich genommen in der ersten Runde. Ich war auch einer der Ältesten, weil die anderen waren so, sag ich mal, so zwischen 17 und 23.
Mhm. War es komisch?
Ja, auf jeden Fall. Das war natürlich schon. Ich hatte auch schon eine Tochter. Ich habe eine Tochter, die ist ja jetzt so, wird jetzt 23. Und die war damals dann, glaube ich, 2 oder 3 Jahre. Ich glaube 3 schon. Und die anderen waren ja, kamen gerade so von ihren Schulen, kamen gerade ihr Abi gemacht oder so. Und ja, da, also ich fühlte mich auch, weil ich auch jetzt schon lange aus der Schule raus war, gar nicht mehr so Schüler, schon meine erste eigene Wohnung, schon ein Kind. Und dann auch mit einer Sache konfrontiert, zu der ich vorher gar keinen Bezug hatte. Jetzt habe ich mich an was reingeworfen und dachte, was meine ich jetzt? Und musste mich auch erstmal wieder so reinfuchsen, war lange nicht mehr in der Schule gewesen. Und genau mit diesem ganzen, also wir haben da tatsächlich nicht so viel Theorie damals gemacht. Es gab dann so Tanzunterricht, dann gab es Schauspiel natürlich, dann gab es Stuntfight, es gab Gesangsunterricht und szenische Arbeit. Und naja, und da musste ich mich erstmal so reinfuchsen, auch mit diesen ganzen Tanzschritten. Ich habe eigentlich ja vorher nie getanzt, ich habe immer ganz klassisch wie viele...
Kannst du das? Kannst du tanzen und singen?
Ja, also durch das Gesangsunterricht habe ich ja später auch noch weitergeführt. Ja, kann ich schon. Also
kann ich schon.
Ja, also ich weiß, ich habe schon gemacht, ich bin auch schon mal aufgetreten und habe auch schon so kleine Sachen gemacht. Ne? Und wir haben das ja in der Schule auch gemacht, da mussten wir ja dann Stücke vorbereiten und die dann nachher vortragen. Darüber wurde man ja letztendlich auch benotet oder so, ne? Weiterzukommen. Und genau das Gleiche mit Tanz, so Tanzchoreografien haben wir ja dann gemacht, so mit diesen ganzen vielen Schritten und die dann praktisch auch wieder diese Handwerksarbeit. Du fängst halt mit den ersten
der
paar Schritten an.
Der tanzende Tischler.
Und so, ne? Genau, und das war es halt immer. Ich komme ja eigentlich eher so aus diesem, ich habe immer viel Sport gemacht. Ich habe viel Fußball gespielt in meiner Jugend. Ich habe eine Art Kreisauswahl in den Kreis Stormann gespielt. Dann habe ich Tennis viel gespielt. Dann habe ich Handball gespielt in Arnsburg. Das habe ich immer alles parallel gemacht. Aber ich habe gar nichts so mit Schauspiel zu tun gehabt, Tanzen und Singen. Deswegen war das schon so ein bisschen viele Kumpels von früher, mit denen ich aufgewachsen bin, die meinen immer dann so zu mir, jetzt durch zu dieser Schauspielerei. Und so. Ja, du warst ja schon immer ein bisschen verrückt. Weil man muss ja verrückt sein, um sowas auszuprobieren, um sozusagen, ja, ich werde jetzt Schauspieler. Und dann habe ich natürlich auch viel von Leuten gehört, als ich damit angefangen habe, der Spinner hier, jetzt will er Schauspieler werden. Ja, genau. Willst jetzt auf die große Bühne? Und das fanden die totalen Spinnkram. Und die, ich glaube, viele sind dann auch immer so, wenn die sich einen Schauspieler vorstellen, dann ist der extrovertiert oder der trägt überhaupt schon gerne vielleicht Witze vor oder zeigt gerne irgendwelche Sachen. Und deswegen glaube ich, vergleicht man oft eine Person, passt zu dem Schauspiel oder nicht. Aber es gibt ja heutzutage voll viele introvertierte Schauspieler. Ich glaube, selbst Liam Neeson ist so ein ganz stiller Typ, der ja introvertiert ist und so. Und,
na, introvertiert bist du jetzt aber nicht, oder?
Ja, das jetzt nicht. Aber wo man sagt, so, es gibt ja auch so, ja, okay, ja, das nicht, aber...
Ja, diesen Selbstdarstellungsdrang haben vermutlich nicht... Alle Schauspieler automatisiert.
Nee, weil es ist ja auch eigentlich ein ganz anderer Job. Also es ist, glaube ich, ein Unterschied, ob ich Stand-Up-Comedian bin. Das heißt, dort gehe ich auf die Bühne und will irgendwas zeigen. Aber beim Film, gerade weil ich ja eigentlich nur Film mache, kein Theater, gibt es ja ein Drehbuch. Und das Drehbuch gibt den Rahmen vor. Das heißt, ich bekomme einen Text, den muss ich auswendig lernen. Und der Text ist mir, gibt mir auch wieder vor. Ich kann ja gar nicht, man sagt ja auch, ein Schauspieler ist gar nicht kreativ, sondern weisungsgebunden. Ein Regisseur sagt mir, was ich zu tun und zu lassen habe. Also der sagt, ja, wir haben hier heute eine Szene, die kommen gleich mal in den Raum rein und sagen ihre 3-4 Lines kurz wieder rein, dann gehen sie wieder raus. Und du bist jetzt vielleicht als Schauspieler und sagst, oh, ich habe da eine kleine Szene, ich will da was ganz Tolles draus machen, damit die mich auch ja sehen und wie toll ich Schauspieler kann. Und dann kommst du da rein und drehst voll auf, gibst Gas und dann kommt der Regisseur und sagt, was wird das denn hier? Also dann fahren Sie mal runter. Erstmal können Sie nicht größer spielen als die Hauptdarsteller, weil wir wollen ja die Hauptdarsteller hier im Fokus haben. Und nee, das ist mir auch zu viel. Nee, kommen Sie mal einfach nur ganz schlicht rein und machen das kurz. Und dann denkst du, okay, das ist der Job. Das heißt, es ist gar nicht so, wie viele denken, du bist jetzt der Extrovertierte wie ein Theaterschauspieler vielleicht, das ist ja ein ganz anderer Job. Und dadurch ist das, glaube ich, schon dieser Handwerksjob. Das heißt, da kommt ein Handwerker, der sagt ja auch nicht jetzt, ich bin jetzt als Klempner oder als Tischler, ich drehe jetzt voll auf bei der Kundin, heute schmeiße ich mich mal hier voll ins Gewand und dann singe ich noch dabei, wenn ich den Tisch den montiere und mache noch einen kleinen Step-Tanz dabei. Und das ist, glaube ich, einfach dann so, ich sage, nie, sie sollten doch eigentlich nur den Tisch hier kurz zusammenbauen und so. Ach so, ja, ich dachte, ich mache noch ein kleines Ballprogramm. Also und daher ist ja, das, glaube ich, so...
Naja, also, jetzt nimmst du wahrscheinlich vielen jungen Menschen, die Schauspieler werden wollen, jegliche Illusion.
Ja, aber es ist natürlich auch, also da draußen sind, ich würde mal sagen, Hunderttausende, die das werden wollen. Ich treffe auch den ganzen Tag, tatsächlich bekomme ich von alle Altersstufen durch, immer wieder die Fragen, sag mal, oh, ich würde ja auch gerne mal zum Film, da würde ich gerne auch mal was machen. Sag mal, hast du irgendwie eine Möglichkeit, dass man da reinkommt? Ja, klar. Weil selbst ich als Schauspieler finde es total einfach, mir mal schnell ein paar Rollen zu holen. Deswegen, also nichts ist einfach als mal, hey, Fatih Akim, drehst einen Film, cool. Ich nehme auf jeden Fall eine Rolle. Ich habe mir auch schon vorgestellt, was ich da spielen will.
Ich habe da noch 10 andere, die würde ich gerne mitbringen.
Genau. Und dann, ja, so gehen die Leute oft ran und stellen sich das vor, weil der Schauspieler, für den ist das total schwer, weil es gibt keinen gängigen Weg, wie werde ich Schauspieler. Wie man zum Beispiel sagt, ich möchte gerne Friseur werden oder ich möchte gerne Anwalt werden oder so. Weißt du, es gibt so eine klasse Herangehensweise. Man macht irgendwo eine Ausbildung, man hat vielleicht ein Diplom oder einen Brief, einen Gesellenbrief oder was auch immer es gibt. Und dann schreibst du eine Bewerbung und dann, ja, dann gibt es auch viele Jobs. Aber beim Film läuft es ja so, zum Beispiel... Fatih Akim dreht jetzt wie den goldenen Handschuh. Und dann gibt es ja vielleicht 20 Rollen. Und dann will er ja für diese 20 Rollen einen bestimmten Typus haben. Ein bestimmtes Alter, ein bestimmtes Aussehen haben. Das trifft ja nur auf ganz wenige Menschen dann zu. Also du kannst ja nicht sagen, oh, ich möchte gerne auch in deinem Film jetzt mitspielen und sagen zum Beispiel, ich bin jetzt zum Beispiel, habe türkische Wurzeln. Dann sagt er, ja, aber es ist der goldene Handschuh, spielt in den 70er Jahren, da hat noch kein Türke mitgespielt, also fällst du schon mal raus. Ah, okay. Oder du sagst jetzt, ja, du siehst jetzt aus wie Brad Pitt und dann sagt er, nee, ist der goldene Handschuh. Das war nicht so die ganzen schönen
Dinge.
Also es ist total schwer, genau, ja, dass man einen guten Zeitpunkt erwischt. So ja, also es langt nicht nur, ich will mich bewerben, ich will jetzt Schauspieler zu werden, weil es muss ja auf deinen Typus und alles passen.
Wir haben ja noch gar nicht gesagt, dass du im goldenen Handschuh mitgespielt hast. Die Menschen im Podcast sehen dich ja nicht, sonst wüssten sie, ah, den kenne ich doch aus dem goldenen Handschuh. Genau. Aber du hast dort mitgespielt. Wie kam das damals dazu? Hast du da ein Casting mitgemacht und dadurch die Rolle gekriegt? Oder?
Ja, Casting habe ich mitgemacht, ein großes Casting. 100 Leute waren da an den 1, 2, 3 Tagen, glaube ich, da. Und Fadi hat immer so 10er-Runden gemacht. 10er-Runden heißt 10 Leute morgens, 10 mittags, 10 abends, glaube ich. Und dann hat er immer so ein Code-Reading gemacht. Das heißt, man brauchte keinen Text vorbereiten, sondern wir haben das Drehbuch einzelne Szenen gelesen. Das heißt, er hat Rollen verteilt und dann zu den anwesenden Schauspielern, die da mitmachen wollten oder sich beworben haben. Und dann hat er mal gewechselt, liest du jetzt mal hier den Honker und du liest jetzt mal hier Soldaten Norbert und du liest und du bist Nasen, Ernie. So, ne? Mach mal. Naja, und das fing aber damals so an, dass Moritz Bleibtreu hat einen Film rausgebracht, der heißt Nur Gott kann mich richten. Und da gab es eine Premiere im Cinemax-Kino in Hamburg und da konnte man sich online Karten dafür holen. Und ich wollte dahin ein paar Leute in der Filmbranche treffen und so ein bisschen Marketing machen und Selbstmarketing und ein bisschen Kontakte, wie man immer so schön sagt, Kontakte knüpfen und Networking. Und dann bin ich dahin und dachte, ey, das ist eine gute Veranstaltung, da wird bestimmt viel los sein. So, da werden die alle sein. Also alle, sag ich mal, die in Hamburg mit Filmbusiness zu tun haben. So, dann hatte ich aber kurz überlegt, gehe ich da, also an dem Tag, als er stattfand, dann hatte ich so viel zu tun und war dann immer so, oh, gehst du da doch noch hin, gehst du da nicht hin, gehst du da doch noch hin. Und dann habe ich dann gedacht, ach komm, ich fahre da doch nochmal schnell hin und bin da auf den letzten Drücker dann im Kino da angekommen. 5 Minuten bevor der Film begann und bin praktisch als Fünftletzter mit Moritz Bleibtreu zusammen reingegangen. Und dann gab es da freie Platzwahl im Kino und das ganze Kino war halt quasi ausverkauft. Und es war halt, ich hatte ja eine Karte, nur noch ein Platz frei. Und das war irgendwie so ein ganz schlechter Platz, ganz oben am Ende des Kinos an der Wand in so einer Ecke halt. Naja, dann bin ich halt hoch und fragte den Typ, der da saß, sag mal, kann ich mich zu dir setzen? Ich muss einmal durch die ganze Reihe da durch. Und er so, ja, setz dich hin. Und das war in der Zeit, als der Film prämiert wurde, das war 2018, lass mich lügen, vielleicht Oktober 2018 oder 2017, glaube ich, es war 2017, genau. Und das war zu der Zeit, als Fatih Akin für den Oscar nominiert wurde für sein Wie aus dem Nichts mit Diane Krüger. Und der war halt auch in dem Saal. Und sprang da immer wie so eine Gazelle durch den Raum und schrie immer, ich hole mir den Oscar, ich hole mir den Pokal, ich hole mir den Pokal. Und der lief dann praktisch die Gänge da rauf und runter und kannte halt ganz viele Leute und hat halt den und das und jeden gegrüßt. Und dann blieb er bei mir stehen in meiner Reihe und sprach den Mann, der neben mir saß, an. Das war nämlich der Tonmeister Jörn Martens. Und der hat später den Ton vom goldenen Handschuh gemacht. Und er sprach hier Jörn an und sagt, moin Jörn, schön, dass ich dich sehe. Sag mal, ich will nächstes Jahr den goldenen Handschuh drehen. Sag mal, ich suche noch einen Thomas, willst du das denn machen? Und Jörn, ja klar, schnacken wir nächste Woche und so. Und dann hatten wir schon das
da
erste.
Da wusstest du gleich, der macht den goldenen Handschuh.
Und dann dachte ich, bingo.
Da bin ich dabei.
Das ist genau mein Ding. Ich drehe mit Fatih Akin. Ich weiß was noch keiner weiß. Und dann hatten wir schon so Blickkontakt und dann also der Fatih, weil ich ja neben dem Jörn saß und wir dann so Blickkontakt und das ist typisches Schauspielerding. Ah, Regisseur, hallo, winken am besten so. Nee, aber nur Blickkontakt, naja, und dann bin ich Tag später schon, habe ich meiner Agentur gleich davon erzählt und sag, schick mal hier zu der Casterin vom Bombero, also von Fatihs Frau, die Unterlagen. Und die so, was für Unterlagen, was denn für ein Film? Ja, der Fadi, der dreht den goldenen Handschuh. Was für ein goldenen Handschuh und so? Weiß ich, 100%ig und so. Habe ich von Fadi direkt gehört und so. Ne? Naja, und sie war ein bisschen irritiert, dann hat sie das rübergeschickt, ist aber nichts passiert. Und dann verlief das so ein bisschen im Sande und dann fing aber irgendwann 4, 5 Monate später die Castingsphase für Fadi hier auf dem Kiez an und dann hörte ich aus allen Ecken hier auf dem Kiez, dass Fatih hier praktisch durch den Hamburger Kiez zieht und Leute castet, Leute bucht so für
also
seinen
selber
Film.
Gucken geht.
Selber gucken geht und Gesichter sucht für seinen Film. Und dann hörte ich immer öfter, oh, ich habe auch eine Rolle, oh, ich habe eine Rolle und ich habe hier und da eine Rolle und denk so, wieso haben die alle eine Rolle? Und wo treffen die denn den ganzen Tag? Ich bin hier auch, wohne hier im Viertel. Mir ist er noch nicht über den Weg gelaufen. Das gibt's doch gar nicht. Ne? Wo ist denn der Typ so? Ich will da unbedingt mitspielen.
ist denn der Typ?
Genau, weil zum Beispiel hier meine Nachbarn hier direkt in der Jägerpassage, da sind zwei Mädels, die spielen auch im Handschuh mit. Die hatten schon eine Rolle und die habe ich hier bei mir vorm Café getroffen und die so, ja, ich habe auch schon eine Rolle und so. Fatih hat mich gebucht, spiel mal einen goldenen Handschuh mit. Und dann dachte ich so, Mann, ich bin hier Schauspieler und so und die sind eigentlich keine Schauspieler, die haben eine Rolle nicht. Irgendwas läuft hier nicht gut für mich so, ne? Naja, und dann habe ich gedacht, Mann, ich muss den unbedingt treffen und so. Und habe gedacht, oh Mann, den muss ich doch treffen, ich wünsche mir den herbei. So, und dann irgendwann komme ich auf den Dienstagabend spät nach Hause. Ich hatte noch so Handwerksklamotten an und hatte meinen Hund dabei, Elvis. Und hier bei mir vor der Tür ist ja das Café Staat. Und es war so Dienstagabend, so 13:30 und dann eine Hunderunde gemacht und kam sie nach Hause.
Dienstagabend, 13:30 ist eher nachts, ne?
Ja, okay, ja. ja, ich finde ja mehr so eine Nachteule. Und genau, aber es war bestimmt so, vielleicht Viertel eins, ja, aber so um die Zeit, glaube ich. Und dann, dann gehe ich so am Café Staat vorbei, weil es direkt neben meiner Wohnungseingangstüren ist, und dann gucke ich natürlich so, weil das eine Glasfront hat, gucke ich in den Laden rein und ob da noch was los ist, und aber der Laden total leer, nur der Barkeeper da, und gehe so dann im Laden vorbei und dann nehme ich irgendwie zwar ein oder zwei Personen, habe ich so wahrgenommen, vorbeischauen, aber nur ja, unschemenhaft erkannt, also für, und gehe halt so zu meiner Haustür und habe diese Person, diese zwei Personen, die da im Laden saßen, immer noch so im Bilde und überlegte so, als würden mir die irgendwoher bekannt vorkommen. Aber ich war mir nicht so ganz sicher und denke so.
Da war er dann, ja?
Da war er.
Genau. Mitten vor deiner Haustür.
Genau, dann dachte ich so, das gibt's doch gar nicht. Das war doch, glaube ich, der saß auf Fatih Akim in dem Laden, oder nicht? Und dann, das kann nicht sein. Weil ich dachte immer, der war noch nie in diesem Laden. Das war das Ding. Also war ich dann halt an der Haustür und hatte meinen Haustürschlüssel in der Hand und war dann so hin und her gerissen, so, war das nicht, was mache ich denn jetzt? Und wenn er schon mal da ist, das ist so bestimmt wieder wie mit dem Flyer von dieser Schauspielschule auf dem Tisch. So ein Wink mit dem Zaunfall, so, das Ding will dir was sagen, so, ne? Und dachte so, hey, das war Fatih Akim. Das ist die Chance deines Lebens. Entweder du nutzt jetzt, gehst du jetzt rein, oder du gehst jetzt nach Hause. Und dann habe ich gedacht, ich gehe da jetzt rein. Und was mache ich? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich gehe da jetzt rein. Scheißegal. Mir fällt schon irgendwas ein. Und dann bin ich also rein und habe gedacht, so, ich werde jetzt Spaß dran haben. In diesem Laden. Es war aber kein Mensch in diesem Laden. Also bin ich also mit dem Hund rein, habe den Hund zuerst reingeschickt. Tür auf, den Hund rein. Und hab, der Fattig, der saß direkt, dass mit Blick zum Tresen ist da eine Treppe, die geht so vier Stufen nach oben. Und der saß auf der Treppe, um einen Überblick über den ganzen Laden zu haben und wenn jemand reinkommt. Und ich bin aber rein und wollte dem gar nicht irgendwie das Gefühl geben, dass ich ihn kenne oder dass ich irgendwas...
Dass du seinetwegen da bist und in seinem Film mitspielen
ganz
möchtest.
Genau. Sondern bin also nur rein, den Hund sofort reingeschickt hab sofort mit dem Barkeeper, den ich aber nicht kannte, weil er war ein neuer Barkeeper, ich kannte den gar nicht, und fing sofort an, mit dem ganz laut und schnell ins Gespräch zu kommen und mit dem Quatsch zu machen. Und sag so, ey, und ich brauch sofort einen kurzen, sag, wir müssen hier, gib mal schnell ein Bier, wir müssen nochmal schnell, ist gleich Feierabend, aber ich muss jetzt zum Beispiel ein bisschen mit dir hier ein Gläschen trinken, und fing halt an, mit dem irgendeinen Quatsch zu labern, irgendeinen Scheiß. Und das habe ich 20 Minuten gemacht. Und hab das eigentlich so ein bisschen wie ein Theaterschauspieler gemacht. Also so größere Gesten, Lebendigkeit, und bin so ein bisschen so durch den Raum, ein bisschen mit dem Hund gespielt. Und dann habe ich so seine Nummer da so durchgezogen, und dann bin ich wieder abgehauen.
Hast gar nichts gesagt zu ihm?
Nee, ich bin gegangen.
Und aber
bin,
er
hab den Hund
kam.
Genommen, so, und dann kam er, ich glaube zwei Tage später, habe ich dann eine Einladung vom Bombero bekommen, dass meine Agentur rief mich an, hier Fatih Akin, du sollst zum Casting kommen, der hat eine Einladung für dich. Und dann, habe ich mich natürlich riesig gefreut, und dann dachte ich so, ja, yeah, das ist die Chance meines Lebens. Und dann habe ich mich natürlich gleich vorbereitet und habe noch schnell das Buch gelesen, den natürlich das, den goldenen Handschuh, weil er dann ja schrieb, oder das kann auch 3 Tage, also die Einladung kam 2 Tage später und das Casting hatte ich, glaube ich, noch eine Woche Zeit.
Okay, und musst du flott lesen.
Genau, ich habe das Drehbuch dann laut gelesen und mich darauf vorbereitet.
Und dann bist du Nasen-Ernie geworden.
Genau, hat mich sofort genommen. Also ich bin halt hin und dann waren da natürlich auch schon so Jungs aus dem Stadtfilm. Dann war der Simon, der spielt da den Kellner, den kenne ich auch schon, der wohnt ja auch schon 25 Jahre hier auf dem Kiez, ist auch immer, weil das Leben findet ja auf St. Pauli draußen statt. Also trifft man, man kennt hier jeden, jeder kennt hier jeden.
Also kanntest du das halbe Set,
ja? Ich kannte die alles so, ja, und dann war Simon schon da und dann, als ich zum Casting kam und der begrüßte mich gleich und dann dachte ich, ah, der hat auch eine Rolle, wusste das gar nicht, das ist der auch. Und dachte ich, ah, der auch, na super, jetzt muss ich mich hier voll reinhängen. Weil ich dachte, für mich war das ja so eine Art Heimatfilm. Ich meine, ich komme hier aus dem Viertel und wir machen vor der Tür hier einen Film. Und also,
da wie war das für dich, dann Nasen-Ernie zu sein? Das ist schon ein schräger Vogel.
Auf jeden Fall Nasen-Ernie. Ja, ich muss natürlich, Fadi hat, glaube ich, auch gelacht. So, der sah meine große Nase und meinte, ja, du bist Nasen-Ernie. Auf jeden Fall Nasen-Ernie. Und der hat sich da, glaube ich, auch immer ein bisschen, oder er hat auch immer drüber geschmunzelt und so. Ne? Und das war, glaube ich, auch der Moment, weil ich war ja alleine in dem Café Stark und der sah mich ja aus der Seite, also in meinem Profil und dann die große Nase und er suchte ja Nasen-Ernie. Weißt du, es gibt Soldaten, Norbert Nasen-Ernie und Dornkat Max und so. Deswegen passte das einfach. Weißt du, und das ist, glaube ich, der so Moment manchmal, den man so im Leben braucht. So, du kriegst nicht viele Chancen im Leben. Und wenn du die Chance hast, so, ey, dann musst du die nutzen, weißt du? Ich sage immer so, und es gibt so einen Satz, den ich mir mal so, ich mal vor 10 Jahren mal von so einem Manager trainiert und der hat so ein Management-Training gesagt und der sagte immer so, wenn es wird wichtig, dann mach es richtig. Und das ist, glaube ich, dieser Moment, wenn du kriegst eine Chance, da sitzt der Typ und denkst so, okay, ich gehe jetzt rein. Aber was mache ich? Ich hätte ja auch zu Fatih, glaube ich, gehen können und sagen, ja, moin, hallo, Sie sind Fatih Akim, oder? Ja, ich wollte mich mal vorstellen, ich bin Lars Nahr, ich bin Schauspieler und sagen Sie, ja, kann ich Ihnen mal meine Unterlagen zuschicken und so. Dann hätte er das, glaube ich, total langweilig gefunden, total öde und, glaube ich, hätte ihn voll genervt, weil ich glaube, so 10.000 Leute am
Tag waren. So. Da wärst du wahrscheinlich nicht der Einzige, der genau das macht.
Und deswegen war das, glaube ich, so ganz, ja, hat ja anscheinend funktioniert.
War das denn der Nasen-Ernie, deine Lieblingsrolle, die du bisher gespielt hast?
Nee, also die Lieblingsrolle, nee, aber das ganze Paket war natürlich so mein Lieblingsprojekt. So, ne? Das hat mir natürlich am meisten Spaß gemacht mit der ganzen Crew. Das war eine tolle Zeit hier, die wir hatten gemeinsam. Es war total herzlich, es war total freundschaftlich, kollegial, es war wertschätzend und so. Das hat richtig Laune gemacht. Wir hatten da wirklich eine richtig tolle Zeit. Es ging ja, also wir haben ja, glaube ich, 2 Wochen gedreht mit den ganzen Leuten hier. Kurze Wege und man kannte sich hier alle. Die ganzen Komparsen aus dem Handschuh, das sind alles letztendlich Anwohner und Stammgäste aus dem Handschuh. Denn die Kollegen hier, die da mitgespielt haben, sind hier meine Nachbarn, Leute hier aus dem Viertel. Also wir haben hier so einen Stadtfilm gemacht, so einen Heimatfilm. Und das fand ich natürlich auch toll, dass er da so ran, also der Fadi da so rangegangen ist und dass er hier die Leute aus dem Viertel genommen hat und nicht gesagt, ich nehme irgendwelche nur Leute aus Agenturen oder aus irgendwelchen Komparsenagenturen und so, hatte es natürlich die Authentizität, die er da auch in dem Film also zeigt. Und das war natürlich ein für uns großes Kino.
Klar. Also dein Lieblingsprojekt, aber nicht deine Lieblingsrolle. Hast du eine Lieblingsrolle?
Meine Lieblingsrolle ist, ja, ich finde. Ah, die Rollen an sich sind ja immer so, jede Einzelrolle hat so ihren Spaß oder was ich gerne an ihr mag. Also ich habe gar nicht so meine so Lieblingsrolle. Also ich mag natürlich so, ich hatte ja mal so 2012 oder 2013, da haben die mir mal, die Caster mir das erste Mal die Chance gegeben, da habe ich die erste Mal eine Filmrolle bekommen, praktisch bei Morgen im Norden mit viel Text praktisch, mit so einem Monolog.
Und das Morgen ist so, im Norden, was warst Morgen im du Norden, da
habe ich so einen tatsächlich einen Obdachlosen gespielt, der verdächtigt wird, jemanden umgebracht zu haben. So. Und Kalle hieß er. Und Da habe ich so einen ganz langen Monolog jedenfalls und das war meine erste Szene und die hat mir besonders viel Spaß gemacht, weil das war auch wohl für die Cast eine schwierige Szene, die zu besetzen und da haben die tatsächlich wohl, ich hatte mit dem Produzenten damals noch gesprochen, da haben die lange gesucht, wer das vielleicht machen könnte für das, was sie davor hatten und jedenfalls ging das über 2 Drehtage und das heißt, ich wurde praktisch geweckt in einem Park, in dem ich geschlafen hat und hatte die Klamotten des Toten an. Und dann fing das halt an, so als die beiden Kipu waren, kamen zu mir und sagten, sag mal, wo sind die Klamotten? Ey, das sind meine. Und die so, ja, nee, dann kommen Sie mal mit auf die Wache, das sind nämlich nicht deine, die gehören nämlich den Toten und so. Und dann bin ich halt lange auf diesen, komme ich da am Set an und habe halt diesen ganz langen Monolog und habe aber das erste Mal mich natürlich riesig gefreut, dass ich die Chance bekommen habe, also jetzt beim Film zu starten und war natürlich total aufgeregt und hatte auch diesen Druck praktisch ja noch keine Erfahrung so zu haben mit so viel Text und hatte ja auch noch keine Vorbereitung quasi, wie ist das am Set, wie wird das nachher sein, wenn du so viel Text machst und hoffentlich hast keinen Blackout, vergiss den ganzen Text und so ein Kram. Ne? Aber ich war guten Mutes und motiviert und bin dann dahin und habe aber eher genau eine gegenteilige Erfahrung da gemacht, was ich schon vorhin meinte, dass die Leute immer denken, so Film macht immer so, das ist alles immer, ja, so, das ist wie auf dem Ponyhof so. Das macht alles nur Spaß und ist ganz leicht und es ist nämlich immer einfach nicht, weil ich bin dahin zum Set. Und wurde hier vom Fahrer abgeholt, was natürlich immer Spaß macht und
das natürlich so schon
eine
nett,
Exklusivität
ne?
hat. So kommt hier der Fahrer, holt mich ab und dann, wo ich zum Set gefahren, Set ist Süderstraße, da haben die Polizeiwache aufgebaut und dann komme ich da an, ich war so gegen Mittag da, ich glaube gegen 12:30 oder so und dann, wie sich das so für so einen guten deutschen Handwerker gehört oder wie ich das früher noch gelernt habe, wenn du irgendwo hinkommst, mein Junge, sagst du erstmal Moin, das ist erstmal ein Tag, dass du da bist und so. Ne? Naja, also ich dachte so, ja, ich komme halt auf Set an, freue mich und dann war da wohl gerade Mittagspause und sehe halt praktisch, als ich, ich wollte mich da mal vorstellen, wo ist der Regisseur und vielleicht bei den Schauspielkollegen mal Hallo sagen. Und dann gehe ich praktisch auf das Grundstück rauf und sehe so an so einer am Eingangsbereich den Regisseur sitzen und die zwei Hauptdarsteller. Gehe halt auf die zu vom Weiten und der eine liest was und die machen auf jeden Fall eine ruhige Mittagspause, aber nicht im Gespräch drin, so jeder so für sich, aber saßen dicht beisammen. Komm also an und sag so, ah, moin, moin. Und niemand antwortet mir. Naja, und dann reiche ich dem Regisseur so meine Hand und dachte, naja, ich reiche dem einfach meine Hand. Und der reagiert aber gar nicht. Also streckt seine Hand und guckt mich auch nicht an. Also guckt nur auf den Boden und interessiert sich einen Scheißdreck für mich. Und die anderen Schauspieler auch. Niemand da sagt was und guckt nicht. Und dann dachte ich so, nein, was mache ich jetzt? Und dachte, die Hand ziehe ich nicht weg. Egal was passiert. Ich werde sie so lange, weil die Blöße gebe ich mir jetzt nicht, dass ich hier die Hand gereicht habe und dann ziehe ich sie wieder weg. Und dann halte ich sie ungefähr so vielleicht 10-11 Sekunden, halte ich die Hand hin. Und irgendwann konnte der dann gar nicht anders, der Regisseur, und schüttelt dann so, so ganz hastig kurz die Hand so und guckt dabei mir aber gar nicht ins Gesicht, in die Augen, dann ist so
ja, ja, hallo.
Okay.
Und dann bin ich wieder abgehauen und dachte so, na super, das kann ja was werden hier, die sind ja total nett hier. Und niemand hat mit mir geredet.
Sehr freundlich.
Also dann bin ich dann alleine und dachte so, ich fühlte mich total alleine und total einsam, weil niemand war da, niemand mit mir geredet und das war so voll anonym. Naja, und dann habe ich gesagt, was mache ich jetzt? Und war natürlich nervös, so wenn es schon so startet, was kommt denn dann so? Naja, dann habe ich mir noch einen Kaffee geholt und dann habe ich mir so alles angeguckt, erst mal am Set und dann, habe ich mich halt umgezogen, Maske, Kostüm und dann, ja, passiert irgendwann nichts. Und irgendwann kam auf Set-Aufnahmeleitung zu mir und sagt, ja, Sie sind jetzt dran, kommen Sie bitte mit. Naja, und dann bin ich dem gefolgt und dann komme ich in einen Raum, in das Verhörbüro und dachte so, wow, was ist denn hier los? Ich bin der Einzige, es wirkte so, als wäre ich der Letzte, also wie, na schön, dass Sie auch endlich mal kommen. Alle waren da. Nur ich nicht, so nach dem Motto. Aber die hatten mich ja jetzt erst geholt, jetzt war so meine Zeit gekommen. Aber alles war vorbereitet. Also da waren so viele Menschen in diesem Raum, es waren 2 Kameras, es waren bestimmt in dem Raum 30 Leute. was vor war. Ich dachte, wow, warum sind hier so viele Leute?
Großer Verhörraum.
Genau, es waren halt, ja. Und es waren alle Hauptdarsteller da. Es waren halt Sven Martinek, Ingo Naujux, dann war Veit Stübner und noch eine Frau, ich weiß gar nicht ihren Namen, dann der Regisseur und dann die Produzenten und waren nicht viele Leute. Ich wusste gar nicht, was los war. Naja, und dann hatte mit mir ja gar keiner über diese Szene gesprochen. Weder hatte der Regisseur vorher mit mir ein Wort gesprochen, so vor allem so, ja, folgendes, wir machen das nachher und so und schön, dass wir uns mal kennenlernen und so diese ganzen Floskeln.
Nicht, alles nicht der Floskel gesprochen.
Keine Floskel, nichts.
Dass wir also, endlich mal zusammenkommen.
Voll unangenehmer Typ. Und der Typ voll so ein nervöses Hemd. Und dann passiert Folgendes. Also, ich also so denke so, oh Gott, was ist denn jetzt los, was passiert? Ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll. Naja, ich soll mich also an diesen Verhörtisch sitzen und der Typ sagt, so, setzen. Und ich sage Ihnen eins, versauen Sie mir das hier ja nicht, ja? Das ist meine letzte Szene, ist mein letzter Drehtag. So, und jetzt fang an, Text. Ich dachte, was macht der denn hier? Und alle Leute, diese 30, 40 Leute in diesem Raum, gucken, na, was macht er jetzt? Und dann dachte ich, meine Welt bricht zusammen und dachte so, nein, das mache ich jetzt, wenn ich das verkacke, alle Leute gucken auf mich, kriege ich nie wieder eine Rolle. Und dann habe ich so einen Mut zusammen und hatte so einen Tunnelblick und war so, hatte so eine Schiss, was, als wenn's, also für mich war das so, für mich ging das gerade ums nackte Überleben. Also entweder vergesse ich jetzt den ganzen Text und kriege gar nichts mehr raus, oder ich haue es hier voll einfach raus. Und dann habe ich angefangen. Und dann ist das halt eine ganz lange Monologszene, wo der Typ, einen ganzen dieser Kalle, der erzählt, was da in dem Park passiert ist und wie das so gekommen ist und wie er an die Klamotten gegangen ist und kriegt dazu immer Fragen. Und dann hat er mir noch ein paar Anweisungen gegeben, nee, mach das mal so und so. Und dann habe ich halt losgenommen. Und dann waren wir fertig und dann sprangen die alle auf und sagten, ey, hast du super gemacht, schönen Dank, ey, toll, wie heißt du? Die Schauspieler kamen an. Und dann war Folgendes an dem Tag. Das war tatsächlich der letzte Drehtag von diesem Typ, von diesem Regisseur. Und der hatte 3 Staffeln gemacht. Und an dem Typ, an dem Tag, war eine Riesenfeier, weil der neue Regisseur wurde eingewiesen. Hinter diesem Raum war ein Riesenbuffet ausgebaut und es waren praktisch 120 Leute da. An dem Tag waren nur so viele Leute, weil die ganze Produktion war da und die ganzen Leute, weil dann wurde der Regisseur verabschiedet und der neue eingeführt. Und deswegen waren auch so viele Leute bei diesem Dreh dabei. Normalerweise, ich habe neulich wieder mit den Jungs gedreht und dann waren wir da mit 5 Mann in dem Raum oder zu 4. Und es war total
Gott, das war ja ein harter Einstieg für dich.
Es war total hart. Der Typ wurde tatsächlich, der dann damals gedreht, den haben die vor 2 Jahren rausgeschmissen, weil niemand mehr mit dem arbeiten wollte. Der hat halt so autistische Züge und ist ein unangenehmer Zeit.
Das hört sich super an. Aber ganz ehrlich, also würde ich jetzt Interesse gehabt haben, vorher vor dieser Podcast-Aufnahme Schauspieler zu werden, Schauspielerin selbstverständlich, hätte ich jetzt kein Interesse mehr. Hört sich irgendwie nicht nach so richtig viel Spaß an.
Ja, es ist, glaube ich, wie beim Profifußball. Also niemand macht dir das leicht. Also du musst überall beweisen und die Leute schenken dir da nichts. Also du kriegst da, bist da nicht irgendwie wie im Kindergarten begleitet oder du kommst jetzt zur Grundschule, weißt du, wirst von den Eltern, von den Helikoptereltern mit in die Klasse gebracht und kriegst einen guten Start. Nein, du musst dich da schon behaupten und das ist, glaube ich, wird immer alles unterschätzt.
Aber was reizt
so.
Dich dann nach wie vor dran? Was das macht
ist
das so?
Ich mag diese Art zu arbeiten, man ist ja letztendlich als Schauspieler ist man ein Einzelkämpfer und ist immer wieder eine Herausforderung, weil ich weiß nie, was kommt. Also vor allem es ist ja nie gleich. Es ist jedes Mal ein anderes Drehbuch, andere Szene, andere Kollegen, anderer Regisseur, es ist jedes Mal anders. Und ich weiß nie, was kommt. Ich muss halt immer wieder mir was Neues einfallen lassen. Und niemand redet mit mir, sondern ich biete das an. Also ich mache praktisch ja, ich bekomme ja nur einen nackten Text. Da steht ja keine, viele Dinge, da steht eine Regieanweisung. Ja, und da sagt der Regisseur, an der Stelle sollst du das und das machen und so. Steht gar nichts, nur ein nackter Text. Und aus dem Text kann ich alles machen. Ich kann ja aus... In Hallo kann ich in 40 verschiedenen Varianten sagen. Hallo, 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 hallo. Also, das ist der Text. Also, und dann kommst du irgendwann zum Text und hast voll die Idee. Ey, ich mach das so und so. Und dann kommst du da an und dann machst du das so. Und dann sagt der Typ so, nee, so machen wir das überhaupt nicht. Und du so, nee, machen Sie das mal bitte so und so. Also du bist weisungsgebunden und musst dafür offen bleiben, das zu machen, was der gerne hätte. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch die Schauspielkunst dabei, dass umso mehr du dir vornimmst, umso weniger wird das passieren.
Also ich glaube, ich habe gerade die Entscheidung getroffen, wenn ich das irgendwann nochmal machen sollte, ich werde dann die Regisseurin, weil ich hätte überhaupt keinen Bock, mir den ganzen Tag sagen zu lassen, was ich wie zu sagen und
genau,
zu machen habe.
Genau, das ist so. Und dann,
wieso
und dann,
hörst du nicht Regisseur?
Ja.
Ich meine, das ist doch viel geiler.
Eigentlich, ja, höre ich auch oft so, dass man sagt so, ey, da kannst du wenigstens die Leute hin und her schubsen.
Genau,
und,
genau.
Brauchst du keinen Text
Na,
merken.
Komm, ich werde deine Regisseurin und dann schubse ich dich rum. Aber hast du irgendeinen Traum, was du gerne mal spielen würdest? Welche Rolle?
Nicht so, also ich würde, also was tatsächlich, was mir gerne mal so in den Sinn kommt, alles, womit man mich nicht in Verbindung bringt. Also vielleicht so, weil ich ja schon sehr eigenes Gesicht habe, so ein ich stehe schon so heraus und so ein eigener Typus und ich glaube, ich werde wenig in Betracht gezogen mit so Anwälten, Geschäftsleuten vielleicht noch oder Ärzten. Also genau, dass ich eigentlich würden mich immer wieder so reuen und auch von den Castern mal reizen, dass die mir genau solche atypischen Rollen dann geben. Also genau so, wo man sagt, normalerweise ist das oft auch, sehe ich auch bei mir in der Agentur, da spielen immer die gleichen Leute den Arzt oder das oder weil sie so aussehen und wie man sich so einen Typus vorstellt oder ein Politiker oder der und der spielt immer den Kopf. Und dann ist es, glaube ich, das ist, glaube ich, so, was ich gerne mal machen würde. Und sonst natürlich spiele ich natürlich schon dieses Genre, diese Gangsterrollen, diese Halbwelt oder jetzt habe ich ja neulich für so einen jungen Regisseur hier, der hat einen Spielfilm raus oder bringt er jetzt demnächst raus, All the Guests Have Left und da spiele ich den Wiener Peter quasi, das war so seine Vorgabe, diesen Luden, diesen ja. St. Pauli-Luden, der damals ja auch die Pinsner
Morde. Der Wiener Peter, wie machst du denn das mit deinem Hamburger Slang? Das ist aber schwierig,
es
oder?
Es war nur angelegt an den Wiener, ich soll nicht den Wiener Peter spielen, aber so den also diesen Paten praktisch darstellen, nur nicht als Original Wiener Peter. Und das hat Spaß gemacht. Und da hat er ein cooles Kostüm und das kommt demnächst mal raus. Das das sind.
Was
so
ist ja wieder sehr typisch für dich, ne? Also so Halbwelt,
ja, genau.
Verbrecher, irgendwie. Du bist ja eher so in dem Brett, oder?
Genau, weil das wahrscheinlich sehe ich so aus wie so ein. Gangster.
Also du bist so der Gangster. So. Ja. In wie vielen Filmen oder Serien hast du schon mitgespielt ungefähr?
Ui, das sind vielleicht so 40, 50 Produktionen sind das bestimmt. Also ich habe das gar nicht so genau mal durchgezählt. Aber es, würde ich mal so sagen.
Mhm. Also, aber wie häufig bist du Tischler und wie häufig Schauspieler ungefähr?
Normal sage ich immer so ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Weil jetzt dreimal gedrillt heißt ich.
Ich wollte gerade sagen, was bist du noch?
Ja,
Privatmensch oder was meinst
genau,
du?
Genau, ich habe nochmal.
Das bin übrigens nicht ich, das
genau.
Das möchte ich mal ganz kurz festhalten, das ist dein Hund.
Genau, Elvis, die alte Schnarchnase, der stöhnt schon, Altersstöhnen hier. Dauert ihm alles zu lange. ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel bedeutet quasi, ich tischler ja, wie bekannt, dann meine Schauspielerei und dann habe ich ja noch ein Hamburger oder ein Produkt entworfen, das nenne ich die Garderobe, das ist so eine Hamburger Seilgarderobe und das ist noch so das dritte Standbein, das ist praktisch vertreibe ich das online über meinen Shop garderobe.com und das ist, diese drei Sachen sind super miteinander zu kombinieren. Der Online-Shop läuft so, da habe ich ja keinen Einfluss drauf, so ein bisschen wie die Schauspielerei. Irgendwann trudelt mal ein Auftrag rein, kann ich innerhalb von 4 Wochen dann abarbeiten, kann ich zu jeder Tageszeit erledigen oder Tages- und Nachtzeit. Und dabei, wenn ich das mache, zum Beispiel lerne ich meinen Text. Das heißt, dass es gut ist, ich kann eine Tätigkeit ausführen, die ich in meinem Werkraum dann mache, wo ich alleine bin und kann während diesen Tätigkeiten meinen Text einsprechen Und das hilft mir
so
natürlich.
Zusammen, ja?
Ja, weil das hilft mir natürlich beim am Set, am Drehtag sowieso, weil wir ja oft, wenn wir unseren Text wiedergeben, immer eine Tätigkeit tun. Und deswegen lerne ich den Text schon immer mit einer Tätigkeit. Und das mache ich dann, wenn ich dann entweder Tischler oder meine Seilgarderoben baue.
Seilgarderoben, wie muss ich mir das vorstellen?
Achso, ja,
was
ich hatte
das
mal
für
vor.
Seile?
Ja, das ist praktisch, sind diese Taue von diesen Kletterspinnen, die kennt ja jeder von den Spielplätzen. Mhm. Und das ist eine Hamburger Erfindung, hat man hier eine Firma in Hamburg in den 70er Jahren, glaube ich, schon entworfen, erfunden. Gibt's auch nur in Deutschland. Also die Chinesen können das nicht, machen das nicht, gibt nur zwei Hersteller in Deutschland und wird auf Hamburgs letzter Reeperbahn praktisch noch gezogen, so 400 Meter die Bahn. Und es sind Stahltaue und da wird dann Garn drum gewickelt. Und daraus baue ich praktisch eine Garderobe in so einzelnen Quadraten, werden die zusammengefasst, wie so Tetris, habe ich so einen Konfigurator. Und dann kannst du dir die Felder noch quasi in Buchstabenform zusammenstellen, ob du ein H baust oder ein L oder eine Treppe. Wie auch immer. Und kannst auch noch die Taufarbe wechseln und kannst den Kranhaken reinhängen. Und das Ganze wird dann an die Wand montiert und dann kannst du dort deine Jacken aufhängen. Und hast halt praktisch noch einen maritimen Blickfang oder Industrial Design.
Je nachdem, so eine richtige Hamburger Garderobe.
Genau, so ist das alles so eine runde Sache. So jetzt für mich so als Hamburger. Dann mal, ich habe ja auch mal am Hafen gearbeitet, ich habe mal Schiffe festgebunden, da hatte ich immer mit Tauen zu tun.
Festmacher, und, Hamburger
genau,
Festmacher.
Genau, Fastmoger, wie die Hamburger sagten. Und deswegen war das für mich immer
hier. Also eine, Elvis macht echt komische Geräusche hier unten.
er will auch mitmachen.
Ja, Elvis hat auch was dazu zu sagen.
Senf dazu
also Festmacher
geben.
Warst du mal.
Genau, das habe ich so nebenbei gemacht, weil hatte ich hier auch Hamburger Jungs kennengelernt, die auch tatsächlich so ein bisschen Milieubezug hatten und so. Und dann hatte ich mal einen Job oder ich suchte mal so einen kleinen Nebenjob und dann hatte ich das mal über Umwege, wurden mir die Jungs mal praktisch nahegelegt und ich soll mich bei denen mal melden und dann habe ich das ein paar Mal da gemacht und dann habe ich das nachher, glaube ich, 6 Jahre gemacht. Und hab so punktuell diese Riesenschiffe, Elvis, habe ich diese Riesenschiffe festgebunden. Also Containerschiffe, Kreuzfahrtschiffe. Und da hatte ich schon immer diese Taue und dann kam irgendwann mal diese Idee, man könnte doch mal was aus Tau machen.
Mhm.
So, und dann habe ich hier mit meiner Freundin zusammen, die sagte doch, Mann, damals so, bau doch mal irgendwie, mach doch eine Garderobe daraus. So, und dann haben wir irgendwann gedacht, wie könnte man denn eine Garderobe bauen? Und dann haben wir die ganze Zeit gebraucht, bis wir dann irgendwann auf dieses Konzept gekommen sind. Und ja, und jetzt läuft das schon seit 2015 und ist so online im Netz und das macht mir immer viel Freude, weil das auch so ein Hamburger Ding ist. Weißt du, so, ich bin der Einzige auf der Welt, der so ein System hat, so ein Tau oder so eine Garderobe. Und dann kann ich alles miteinander gut kombinieren, fühle mich so richtig als Hamburger, habe hier einen Hamburger Film gedreht, habe mal am Hafen gearbeitet, wohne auf St. Pauli, also mehr Hamburg geht eigentlich gar nicht.
Ach schön, das ist doch ein schöner Abschluss. Ich wünsche dir schöne Momente am Set, nette Regisseure und Rollen, die dir sehr viel Freude machen.
Oh ja, vielen, vielen Dank. Und erstmal vielen, vielen Dank, dass ich teilnehmen durfte an den Kiezmenschen. Soweit ich gesehen habe, das ist eine besondere Ehre für mich und auch in der Mopo zu sein. Habe ich zu Schulzeiten immer gern gelesen, auch in Papierform, die klassische Mopo.
Ist ja schon ein bisschen her.
Und ich habe sogar Freunde, die meinen, oh, wenn du jetzt da in dem Podcast und in den Kiezmenschen dabei bist, dann hole ich mir auch mal wieder eine Mopo.
Das ist doch sehr nett von deinen Freunden. Ja. Darum bitten wir doch.
Papier, endlich wieder Papier in der Hand. Ja, ich freue mich schon, wenn ich mal wieder einen sehe mit der Zeitung in der Hand, weil das ist ja noch so ein altes Bild, was ich von der Mopo immer noch kenne.
Ja.
In den Bahn.
Ja, na klar. Ich wünsche dir alles Gute.
Vielen Dank.
Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann hört doch auf jeden Fall noch andere Folgen. Abonniert uns bei Spotify, bei Apple Music oder was ihr sonst nutzt und besucht uns bei Instagram. Da sind wir seit kurzem auch zu finden. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank.